Ja, ihr werdet gleich merken, das Lied, dieser Inhalt hat auch was mit der heutigen Predigt zu tun. Da staunt dann nämlich auch jemand am Ende. Und da werden wir gleich mal hinschauen. Ich darf euch auch alle herzlich begrüßen. Ich starte das hier nur alles mal noch. So, jetzt haben wir das. Ich freue mich, dass wir nach der Sommerpause wieder hier sein können. Der Sommer ist vorbei, ich glaube, du hast sogar gebetet, Timo, ne? Das merkt man, wenn man jetzt draußen ist. Ich bin letztens ganz frisch und frei noch mit meiner Dreiviertelhose rausgelaufen, weil ich dachte, ist ja Sommer. Und das war früh morgens, da dachte ich, oh, Norbert mit T-Shirt und nur dünnes Höschen, das geht jetzt nicht mehr. Der Herbst ist gekommen, das merkt man, oder? Ist auch schön, wenn es wieder regnet. Manch einer mag es nicht so, der vielleicht gerade draußen ist. Aber es ist schön, dass Gott diese Jahreszeiten eingerichtet hat, oder? Im Herbst, aber jetzt im September, steht nicht nur wettertechnisch ja ein Wechsel an. Für viele ist es eine Zeit, wo ganz viel neu beginnt. Im WhatsApp-Status habe ich ganz viele Kinder mit Zuckertüten gesehen. Ja, die Eltern sind ganz stolz, posten das, freuen sich. Da sind Leute zur Schule gekommen, kleine Kinder. Das ist ein Wechsel für sie, vom Kindergarten plötzlich der Ernst des Lebens. Die Schule beginnt. Andere Kinder sagen, boah, Grundschule schon erledigt, jetzt sind wir doch schon etwas größer, wir gehen auf die weiterführende Schule, sind vielleicht stolz, fahren jetzt vielleicht mit dem Bus nach Beilstein oder nach Marbach von uns aus, müssen auch gucken, wie funktioniert das, wie grimmig ist der Busfahrer, nimmt der mich mit, lässt er mich mal vorher raus, steige ich auch richtig aus, fährt der Bus auch bis zum Ziel, ist heute auch nicht selbstverständlich, hat die Abby auch erlebt, ihr Busfahrer meinte, er fährt heute mal nicht bis zur Stadionhalle hoch, sondern hält am Bahnhof. Wenn man dann etwas kleiner ist, führt das zu Verwirrung und man steht da und sagt, Hilfe, was soll ich da jetzt tun? Und andere sind jetzt in die Kursstufe gekommen im Abitur und dann wird es richtig ernst irgendwie. Oder manch einer wie Nico, bei dem ist es jetzt so, da kommt jetzt die Abiturprüfung in diesem Schuljahr. Als junger Mann sieht man das vielleicht entspannt. Ich weiß, bei unseren Töchtern war das immer so etwas, da kommt etwas Großes auf mich zu und man überlegt schon, wie kann das alles funktionieren? Und man merkt, wenn man sich das so anschaut, den Lebenslauf von klein auf, dass immer wieder Herausforderungen kommen. Da ist Druck, da ist Stress. Und immer wenn man weint, es müsste jetzt weniger werden, ach, bei der nächsten Schule wird es einfacher. Ach, bei der Ausbildung wird es ja leichter. Ach, im Studium, das bisschen Studium, alle sagen, ist viel schöner als Schule. Wenn man dann in dieser Lebensphase ist, merkt man irgendwie, irgendwie leichter wird es ja doch nicht so. Denn auch bei der Ausbildung, die jetzt begonnen hat, oder auch im Studium, wo jetzt im Oktober die nächsten Semester beginnen, merkt man, Druck, Stress, Anforderung, jeder will was und irgendwie scheint das immer schwerer zu werden. Und ich werde ja häufig von meinen Kindern beneidet, weil ich ja schon arbeiten darf. Das wäre ja so schön, wenn man arbeitet und das wäre ja alles wunderbar. Da merkt man dann auch, jedenfalls manche im Unternehmen wie bei uns, dass im September plötzlich alle durchdrehen. Dann kommt so die Herbstrallye, die Zahlen liegen auf dem Tisch. Es ist ja alles furchtbar, es geht nicht mehr. Und plötzlich kommt eine Herausforderung nach der anderen. Ich darf so zum Beispiel nicht am Mittwoch das Bibelgespräch halten, sondern darf heute noch nach Berlin fahren. Das geht dann mal ganz schnell. Das wird Stress und Panik gemacht. Andererseits habe ich vorhin noch zu Albrecht gesagt, bei einem Stress kann ich ja auch froh sein, dass ich noch Arbeit habe. Denn andere, wie geht's denen jetzt? Die zittern vielleicht gerade, weil ihr Arbeitsplatz gar nicht mehr sicher ist. Oder sie haben vielleicht gar keine Arbeit. Und das macht ihnen Druck und stellt sie vor eine Herausforderung. Und wieder andere haben ganz andere Schwierigkeiten. Die kämpfen vielleicht schon monatelang mit ihrer Gesundheit. Und sie wissen eigentlich gar nicht, wie sie den Tag durchstehen können, wie sie das schaffen können. Wie sie diese Herausforderung, die für uns, die wir gesund sind, gar kein Problem ist, meistern sollen. Und dann kommt ein Hilferuf und man sagt, Hilfe, wie soll das gehen? Wie soll ich das alles hinbekommen? Andere haben Angst vor dem Herbst. Warum? Im Herbst kommt die dunkle Jahreszeit, oder? Und Menschen, die mit Depressionen zu kämpfen haben, die haben Angst vor diesem Herbst los und sagen, dann geht es wieder los. Was geht denn in meinem Kopf vor, in meinem Herzen vor? Hinzu kommt ja in diesem Herbst noch eine Situation, in der wir alle irgendwie drinnen stecken, ja? Dass alles so ganz unsicher plötzlich ist. Jeden Tag steht in der Zeitung oder Nachrichten etwas Neues, Schlimmes, was alles passieren könnte. Keiner weiß, reicht das Gas noch? Der Nächste, der Gas hat, weiß nicht, kann ich die Gasrechnung noch bezahlen? Das sind alles Sachen, die da sind, wo wir überlegen, wie geht das weiter? Und wie geht das weiter mit dem Krieg? Schwappt der doch irgendwann über, dass irgendeiner doch noch durchdreht? Wie wird das werden im Herbst? Und dann, wenn ihr die neuesten Entscheidungen unserer Regierung gehört habt, habt ihr gehört, da geht schon wieder die Corona-Welle um. Ja? Also sie hat gar nicht aufgehört eigentlich, aber das nächste Schreckgespenst kommt, so dass man überlegt, was kommt alles? Müssen wir wieder Masken tragen, wäre ja vielleicht das kleinere Übel, aber dürfen wir vielleicht gar nicht mehr raus, kommt dies und jenes. Und all das macht uns Not. Und man hört von sehr vielen Leuten wirklich Hilferufe aktuell. Und das ist ganz egal, ob das in der Schule ist, im Kindesalter, wo man sagt, Hilfe Papa, wie soll das gehen? Oder wenn man dann weitergeht aufs Studium hinein, dass man da sagt, Hilfe, die Anforderungen werden immer mehr. Oder Hilferufe eben von uns, die wir vielleicht arbeiten oder später nicht mehr arbeiten brauchen, aber dennoch zu kämpfen haben in unserem Alltag. Wie kommen wir damit klar? Ich weiß nicht, wo du gerade stehst und wie es dir gerade geht, aber ich denke, wir kennen alle solche Situationen, oder? Wo man nicht mehr so recht weiter weiß, wo man einfach eben vor einer Herausforderung steht oder in einer sehr schwierigen Lebenslage und sich überlegt, wie kann das jetzt funktionieren? Da gibt es dann Probleme oder Dinge, die grummeln nicht nur im Magen, sondern die drücken vielleicht sogar so sehr auf die Brust, dass man gar nicht mehr atmen kann. Man sagt, boah, nimm die Last doch mal weg. Und dann ist die Frage, wie bekommen wir diese Last einfach weg? Mit diesen ganzen Gedanken im Kopf, was der Herbst so mitbringt, habe ich einen Psalm gelesen, ein Psalmwort, und dachte, boah, das ist wunderbar, wie das dieses Psalmwort oder dieser Psalm, der diesen Psalmist, der diesen Psalm geschrieben hat, wie der das so alles macht, wie der mit seinen Schwierigkeiten umgeht. Da geht es mir heute um den Psalm 54, das ist ein Psalm von David, und wir werden nachher sehen, dass David da in einer äußerst prekären Situation ist. Da geht es ihm um sein Leben. Und da können wir mal hineinschauen gleich und sehen, wie David das macht. Als ich mich sehr intensiv mit diesem Psalm beschäftigt hat, habe ich gemerkt, dass ich für mich persönlich sehr, sehr viel mitnehmen kann. Das ist ein sehr bekanntes Psalmwort eigentlich. Und man kann mal sagen, ja, was kann ich da Neues finden? Ja, Überschrift vom Hilferuf zum Lobpreis ist ja relativ normal. Wissen wir ja, dass das so in dem Psalm funktioniert. Als ich das näher gelesen habe, mich intensiver mit auseinandergesetzt habe, habe ich gedacht, es steht so viel Klares für mich drin und so viel, was ich nicht mache. Und dachte, es ist sehr gut, dass wir uns das vielleicht heute einmal intensiver anschauen. Denn ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, sich einfach mit meinen Gebetsinhalten mal auseinanderzusetzen. Oder wie ich reagiere, wenn ich in Schwierigkeiten gerate, ob ich das wirklich so mache wie der David. Denn von dem können wir sehr viel aus diesem Gebet von ihm für unseren Alltag mitnehmen. Ich möchte uns das zunächst einmal lesen, Psalm 54. Ein sehr kurzer Psalm, nur 9 Verse, Psalm 54 ab Vers 1. Dem Chorleiter mit Saiteninstrumenten zu begleiten, ein Maskil, ein kunstvoll gestaltetes Lied von David. Er schrieb es, als die Sephiter kamen und zu Saul sprachen, hält sich David nicht bei uns verborgen? Gott, durch deinen Namen rette mich und schaffe mir Recht durch deine Macht. Gott, höre mein Gebet. Nimm zu Ohren die Reden meines Mundes. Denn Fremde sind gegen mich aufgestanden und Gewalttätige trachten nach meinem Leben. Sie kümmern sich nicht um dich, Gott. Siehe, Gott ist mein Helfer. Der Herr ist der, der meine Seele stützt. Er wird das Böse zurücklenken auf meine Feinde. Nach deiner Treue vernichte sie. Opfern will ich dir aus freiem Antrieb. Deinen Namen will ich preisen. Herr, denn er ist gut. Denn aus aller Not hat er mich gerettet, sodass mein Auge auf meine Feinde herabsieht. Soweit zu diesem kurzen Psalm, den es lohnt sich wirklich mal etwas näher unter die Lupe zu nehmen. Und wenn wir uns das anschauen, dann kann man diesen Psalm eigentlich sehr schön gliedern. Es gibt so zwei Hauptteile, die man zunächst ausmachen kann. Den ersten Hauptteil, da geht es um die Situation von David. In welcher Situation steckt er gerade? Was passiert? Das ist wichtig, dass wir uns das mal kurz anschauen, um zu wissen, wie sieht die Situation von ihm denn aus? Wie kann man solche Worte fassen? Was hat ihn dazu bewegt vielleicht? Das ist Davids Situation, die Verse 1 und 2. Und dann können wir umschwenken und uns mal gucken, wie reagiert David? Und das ist dieser wichtige Part. Wir müssen ja auch analysieren, wo wir stehen, aber dann werden wir merken, wie muss ich jetzt reagieren? Und da können wir bei David ab dem Vers 3 Punkte finden, wie er reagiert oder was er für Reaktionen zeigt. Da habe ich als erstes, dass er ausruft, rette mich Gott. Das ist der Vers 3 bis 5. Dann im zweiten Punkt, die zweite Reaktion von David ist, Gott ist mein Helfer. Und der dritte Punkt, Gottes Namen preise ich. Und überschrieben habe ich das Ganze, habt ihr schon gesehen, mit vom Hilferuf zum Lobpreis. Ich denke, wenn wir den Psalm heute fertig haben, hoffe ich, dass wir einiges mitnehmen können eben für unsere Hilferufe, dass sie auch wirklich dann zum Lobpreis werden können. Wenn wir uns das Ganze angeschaut haben, wenn uns da einen Überblick geben, dann sind wir noch nicht am Ende. Dann wollte ich zum Schluss nochmal einfach den Fokus direkt auf den Gebetsinhalt legen von David und da mal gucken, was betet er in den einzelnen Phasen, die wir hier sehen? Was müssten wir uns für Fragen stellen, wenn wir reflektieren, so sagt man das ja heute, wenn ich einfach mal schaue, wo stehe ich und mit was könnte ich meinen Gebetsinhalt konkret füllen? Da wollen wir also nochmal praktisch werden. Ja? Soweit vielleicht zum groben Überblick erstmal für heute. Und dann fangen wir gleich mal an, die Situation von David. Und die haben wir gleich in den ersten beiden Versen gehört. Dem Chorleiter mit Saiteninstrument zu begleiten, ein kunstvoll gestaltetes Lied von David. Er schrieb es, als diese Fitter kamen und zu Saul sprachen, hält sich David nicht bei uns verborgen? Wir erfahren hier also gleich zu Beginn nicht nur, wer der Schreiber dieses Psalms ist, nämlich David, sondern wir erfahren hier auch gleich die Situation. David scheint in Not zu sein, oder? Wenn wir ins erste Buch Samuel hineinschauen, dann wird uns genau diese Begebenheit beschrieben, wo er diesen Psalm geschrieben hat. Dann. Er ist auf der Flucht, er wird verraten von den Sephittern, wo er Unterschlupf gefunden hat und befindet sich nun in einer lebensbedrohlichen Lage wirklich. Im 1. Samuel 23 und im 1. Samuel 26 finden wir da zwei Begebenheiten, wo er von diesen Leuten verraten wird. Und ich möchte uns kurz daraus lesen. Das ist 1. Samuel 23, ab Vers 14 und dann machen wir einen kleinen Sprung. Zwei Kapitel weiter, 1. Samuel 26. 1. Samuel 23, ab Vers 14, da sehen wir, wie es David gerade geht, in welcher Situation er steckt. David hielt sich hauptsächlich in den natürlichen Bergfestungen der Wüste auf, vor allem im Gebirge der Wüste Ziph. Saul war die ganze Zeit hinter ihm her. Aber Gott ließ David nicht in seine Hände fallen. David wusste, dass Saul unterwegs war, um ihn zu beseitigen. Vers 19. Einige Leute von Ziph kamen zu Saul und sagten, David hält sich bei uns in den Bergfestungen versteckt. Er ist jetzt in Horesha auf dem Hügel Hachilla südlich von Jeschimon. Der König Saul möge nun kommen, wenn er will. Wir werden dafür sorgen, dass David dem König in die Hände fällt. Und dann kann er kurz einen Prozess mit ihm machen. Und im 1. Samuel 26 lesen wir dann nochmal davon. Ein paar Männer aus Ziph kamen erneut zu Saul nach Gibea und sagten, David hält sich auf den Hügeln Hachilla gegenüber von Jeschimon auf. Saul nahm 3000 der besten Männer Israels mit und machte sich auf den Weg in die Wüste Ziph, um David dort zu suchen und ihn zu töten. Das ist also die Situation, wo David diesen Psalm schreibt. Es ist eine Wüstenerfahrung, die er machen muss. Und David musste sehr oft in der Wüste sein, oder? Wenn wir uns sein Leben anschauen, dann sehen wir, dass er sehr oft unterwegs war, nicht weil es ihm da so gefiel, sondern weil er auf der Flucht war und wieder vor Saul, vor seinen Verfolgern. Sein Leben ist hier von Feinden bedroht und es ist nicht nur ein bisschen was, er weiß genau, Saul wird nicht zögern. Er hat Saul erlebt, wie er wütend ist, wie er durchdreht, würden wir heute vielleicht sagen, und wie er ihm eben nach den Leben trachtet. Was geht wohl in Davids Herzen vor? Hatte Gott ihn nicht auserwählt? Sollte nicht alles super werden? Sollte er nicht der König sein? Und was macht der König jetzt? Hat Angst um sein Leben, ist auf der Flucht. Einen kleinen Einblick, wie es ihm geht, sehen wir ja in unserem Psalm hier. Und wenn wir im Psalm 63 mal kurz hineinschauen, das ist auch so ein Wüstenpsalm, den er in der Wüste schreibt, wo er auch auf der Flucht war, dann sehen wir, was in David vorging, um das vielleicht ein bisschen bildlicher zu machen. Da umschreibt das David sehr schön seinen Zustand, Psalm 63, Vers 2. Gott, mein Gott bist du, dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist, in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Diese Zeit muss für David unerträglich geworden sein, merken wir hier, oder? Das muss ihn zerreißen innerlich. Da ist scheinbar nichts, was ihn beleben kann. Ihm lechzt nach Wasser und wir kommen aus dem heißen Sommer und wissen, wie das ist, wenn man ein bisschen Durst hat, aber nicht richtig eigentlich, und dann ist nichts da. Er kann seinen Durst nicht stillen, den er hat. Da klebt die Zunge am Gaumen und man kann nicht mehr weiter. Und auch sein innerlicher Mensch ist am Austrocknen. An dem Punkt nochmal die Frage, kennst du vielleicht auch solche Zeiten? Vielleicht nicht solche Zeiten, wir in unserer Gegend müssen ja nicht um unser Leben jetzt bangen, dass wir verfolgt werden. Das mag dann eher sein, wenn wir gesundheitliche Probleme haben, dass wir um unser Leben bangen. Aber kennst du solche Krisenzeiten, wo es richtig ernst ist in deinem Leben? Befindest du dich vielleicht gerade auch in so einer Wüste, auf so einer Wüstenwanderung? Wie reagierst du da? Bei uns sehen wir in diesem Psalm, wie David reagiert. Und das ist sehr schön zu sehen, weil wenn wir anschauen, wie er reagiert, dann ist das einfach wunderbar für mich zu sehen gewesen, dass er nicht einfach nur meckert, nicht nur einfach wegläuft, sondern dass wir bei ihm ganz andere Reaktionen sehen. Er hat eben nicht vergessen, an wen er sich wenden kann. Und bei David erwacht ganz neu die Sehnsucht nach Gott, merken wir, in dieser schwierigen Lage. Aber schauen wir uns die Reaktion von David noch einmal etwas näher an. Ich habe gesagt, drei Punkte finden wir, drei Reaktionen, man könnte auch sagen, drei Phasen, die er hier durchmacht. Und das sind drei Punkte, die für unser Leben auch zentral wichtig sind. Den ersten Punkt habe ich überschrieben mit Rette mich Gott. Rette mich Gott. Und das ist das, was wir in den Versen 3 bis 5 lesen. Wir haben jetzt also die Situation gesehen, in der er steht, er ist auf der Flucht und dann kommt jetzt diese Reaktion von ihm, dieses Gebet. Gott, durch deinen Namen rette mich und schaffe mir Recht durch deine Macht. Gott, höre mein Gebet, nimm zu Ohren die Reden meines Mundes. Denn Fremde sind gegen mich aufgestanden und Gewalttätige trachten nach meinem Leben. Sie kümmern sich nicht um Gott. Dieser Hilferuf ist erstaunlich kurz und knapp. Wenn wir uns andere Psalmen anschauen, sind die viel, viel länger. Ja? Dann haben wir da sehr lange, wo dieser Hilferuf von David oder auch von den anderen Psalmschreibern ausformuliert wird. Hier ist es nicht viel Zeit, die David wahrscheinlich blieb auf der Flucht, überhaupt ein Gebet zu formulieren. Und dennoch nimmt er sich diese Zeit. Ja? Die Lage ist lebensbedrohlich. Saul reist da an mit 3000 kampferprobten Leuten und sucht ihn, durchkämmt das Wüstengebiet, das Gebirge dort. Sie wollen ihn finden. Was hätten wir gesagt? Ich hätte gesagt, Kinder, kommt, Frau, packt schnell ein, wir müssen schnell weg. Was macht David? Ja, wir rüsten uns, er und seine Leute, wir gehen, aber ich bete vorher noch einmal. Und es mag nur ein ganz kurzes Gebet hier sein, aber diese Zeit nimmt sich David in dieser Situation. Das fand ich erstaunlich, dass David sich hier die Zeit nimmt, trotz der Flucht, trotz der wenigen Zeit, sich an Gott zu wenden. Und dann macht er gar nicht viel Gewese um seinen Zustand, oder? Was sagt er hier? Fremde Menschen treten gegen mich auf, sind Feinde, die etwas gegen mich haben. Manchmal weiß man vielleicht gar nicht, wieso diese Feinde da sind. Sie sind aber nicht nur irgendwie da und wollen mich mal zur Rede stellen, sondern sie sind gewalttätig und trachten nach meinem Leben, sagt er hier. Und dann auch, was er braucht, formuliert David nur kurz und knapp, oder? Drei Punkte. Rette mich, schaffe mir Recht, höre mein Gebet. Das ist das, was David möchte. Rette mich, schaffe mir Recht, höre mein Gebet. David ist in Lebensgefahr. Seinen Hilferuf adressiert er an Gott, der ihn retten kann und der ihm Recht verschaffen kann. Wir sollten hier nicht vergessen, David war ja der rechtmäßige König Israels. Wenn es hier darum geht, dass er Recht haben möchte, dann ist das nicht irgendwie, naja, man weiß ja nicht so ganz genau, nun sag doch mal Gott, sondern er war doch schon gesalbt worden. Die Zukunft des Volkes ruhte auf seinen Schultern. Und auch wenn wir die Messias-Linie uns anschauen, aus seinem Geschlecht wird der Messias hervorgehen. Und dennoch wird David an dem Punkt nicht unruhig und sagt, Saul muss weg, er handelt hier nicht eigenmächtig. Mehrfach hat er vorher die Chance gehabt, Saul umzubringen. Da war er nah dran, das wäre gar kein Problem für ihn gewesen. Aber er wartet. Und er weiß vor allem, an wen er sich wenden muss. Er weiß, Gott wird mir sagen, was ich zu tun habe in dieser Situation. Und nicht ich weiß es besser und ich tue es. Gott, durch deinen Namen, sagt er hier. Das bedeutet, Gott, aufgrund deines Wesens wende ich mich an dich. Weil ich weiß, was du für ein wunderbarer Gott bist. Weil ich dich erlebt habe. Das ist das, was wir vorhin gesungen haben. Da kann ich nur staunen. Das ist das, was David hier formuliert, was er hier sagt. Und David nennt diese Wesenszüge Gottes hier ja auch anschließend im Psalm. Er spricht hier von der Macht, von der Kraft Gottes. Er spricht von Gottes Treue, auf die er sich verlassen kann. Und in anderen Psalmen finden wir weitere Wesenszüge, die er nennt. Gott, durch deinen Namen, du kannst es. An dem Punkt ein paar Fragen für uns. Wie gehst du denn nun vor, wenn du in diesen Schwierigkeiten steckst? Wäre das auch dein erster Satz? Gott, durch deinen Namen, rette mich? Würden wir das als erstes sagen? Wäre das mein Gebet? Gott, durch deinen Namen, jetzt bist du dran, los. Machen wir das? Ich erwische mich oft genug dabei, dass ich erst einmal selbst ein paar Pläne schmiede. Überlege, wie kann ich diese Lösung hinkriegen? Wie kann ich das machen? Ein paar Strategien müssen her. Und irgendwann merke ich doch, ich drehe mich nur im Kreis, ich komme nicht voran. Es geht vielleicht gar nicht raus, so wie ich das denke und ich das will. Und meine Auswege sind keine Auswege, sondern Sackgassen. Und dann vergesse ich eben, mich an Gott zu wenden, so wie das David macht. Als erstes mich an ihm auszurichten, auch wenn die Zeit knapp ist. Wie dumm eigentlich, oder? Wäre es nicht viel schlauer, das wie David zu machen? Klar, ich weiß das auch, dass es schlau ist. Und da ist wieder Theorie und Praxis. Ja? Was weiß ich in meinem Kopf und was tue ich einfach dann? David hat hier einen Automatismus. Und andererseits, wenn du vielleicht nicht so dumm bist wie ich, sondern gleich, natürlich gehe ich zu Gott und mach das gleich, dann wäre die Frage wichtig, warum suchst du denn Gott eigentlich? Warum wendest du dich an ihn? Suchst du wirklich Gott? Oder suchst du vielleicht nur seine Gaben, seine Wunder, seine Taten? Jetzt muss er eingreifen, komm, jetzt bete ich mal kurz. Wird schon klappen. Ja? Gott ist ja groß, mächtig und viele andere Sachen auch. Warum wendest du dich an Gott? Nur damit er dein Problem löst, du ein schönes Leben hast, es dir danach wieder gut geht, dann wird diese Bitte wohl nicht erhört werden. Die Frage ist, glaubst du an Gott, weil du ihn im Herzen lieb hast, weil du ein inniges Verhältnis zu ihm hast, oder glaubst du, dass er eben nur dir etwas verspricht und dann klappt das alles, oder du dir andersrum davon etwas versprichst, wenn ich diese Zweckbeziehung eingehe? Kann ja nicht schaden, so ungefähr. In dem Psalm wird immer deutlich, warum David Gott sucht. David sucht Gott, um ihm wirklich zu begegnen. Das ist ihm wichtig. David sucht Gott, um mit ihm zu sprechen, intensive Gespräche, einen intensiven Austausch zu führen. Er sucht ihn, um ihm zu sagen, was ihn wirklich bewegt. Darum geht es ihm. Und die Zielsetzung des Gebetes von David war dabei immer Gott selbst und nicht, jetzt will ich etwas davon haben. Der Zweck seines Gebetes war nicht, dass er irgendeine Belohnung bekommt oder dass er irgendwie einen positiven Nippenhahn-Effekt hat. Dann kriege ich eine Gebetserhörung, wenn ich mich mal hinwende. Gott kann auch froh sein, wenn ich mal wieder komme, oder? Nein. Der Zweck war, eben Gott zu begegnen und ihn zu erleben im Alltag und zu merken, ich bin eben nicht alleine unterwegs, wenn es schwer wird und übrigens auch, wenn es gut geht. Da vergessen wir ihn auch häufig. Ich glaube, dass wir an diesem Punkt sehr viel von David lernen können. Mir ging das jedenfalls an diesem ersten Punkt schon so, dass ich gesagt habe, okay, da ist viel Potenzial für dich drinnen, Norbert. Denn diesen Zweck, den David hatte für sein Gespräch, den verlieren wir angesichts großer Probleme ganz schnell aus den Augen. Da kommt unser Problem als erstes und dann war es das. Und dann hören wir auf. David, der bleibt hier nicht stehen bei diesem ersten Punkt. Bei dem geht es weiter. Eine zweite Reaktion. Gott ist mein Helfer. Siehe, Gott ist mir ein Helfer. Der Herr ist der, der meine Seele stützt. Er wird das Böse zurücklenken auf meine Feinde. Nach deiner Treue vernichte sie. Dieser Vers 6 hier, der markiert einen ganz zentralen Wendepunkt in diesem Psalm, muss man sagen. Warum? David, der scheint hier eine ganz besondere Blickweise zu haben, finde ich. Eben haben wir gehört, wie geht es ihm, welche Situation ist ihm. Wir hören, er ist in Not, er sagt, rette mich Gott. Und dann hört er nicht auf, sondern plötzlich wendet er den Blick und sagt, du bist mein Helfer. Er hat eine besondere Blickrichtung. Warum? Weil er eben nicht nur das Negative sieht. Bei uns ist das oftmals so, denke ich, wir sehen nur das Negative. Das belastet mich, das ist schwer, das geht nicht mehr. Gott, mach endlich was. Jetzt musst du doch mal eingreifen. Schon so lange gebetet und er macht nichts. Mensch, endlich mal, jetzt muss doch passieren. Und wir sehen nicht, was David hier schon sieht und was David hier schon weiß. Und was David hier auch ausspricht. Er beschreibt nämlich nicht nur seinen Zustand und bleibt dabei stehen, sondern er beschreibt auch sein Vertrauen und zeigt dieses Vertrauen auch Gott gegenüber. Er sagt, Gott, ich weiß, dass du mein Helfer bist. Ich weiß, dass ich mit dir Wunder erleben kann. Ich weiß, dass ich mit dir staunen kann. Das ist das. Sein Verhältnis, das zeigt seine Kraftquelle und seine Lösungsstrategie. Er wendet sich eben an Gott. Und ich denke, David gibt uns hier nahezu einen Anschauungsunterricht, wie wir vorangehen können, wie wir etwas tun können, wie wir vom Hilferuf zum Lobpreis kommen können. Denn er gibt hier ein ganz besonderes Glaubensbekenntnis. Und das ist wichtig, dass wir uns das auch mit auf die Fahnen schreiben. Er verweist dabei auf die besten Referenzen, nicht auf seine, sondern die Quelle seiner Hilfe ist eben Gott. Und sagt er, da kommt meine Hilfe her. Er wird eingreifen, das ist eine Gewissheit, die er hier ausspricht, obwohl es noch gar nicht passiert ist, und er wird mich retten. Das weiß ich, das wird Gott tun. Und dann sagt er, was soll mir da noch passieren? Manche würden sagen, ja, der ist ja ein bisschen größenwahnsinnig geworden, der dreht jetzt völlig durch. Wahrscheinlich ist ihm die Situation zu Kopf gestiegen. Wie kann der sagen, dass die Rettung schon da ist? Die kommen gerade da angemarschiert alle, ja. Und David sagt, alles gut, ja. Es schrieb jemand Folgendes zu dieser Situation von David. Es ist, als habe der Herr mit einem Schlag die Wolken zerteilt und David an der Hand gefasst. In demselben Augenblick, da er Gottes Gegenwart spürt und den Herrn selbst an seiner Seite weiß, weicht das Gefühl der Ohnmacht und Verlassenheit. In dem Moment, wo David das macht, weicht dieses Gefühl der Ohnmacht, dass dort Saul mit 3000 Mann kommt, um ihn zu töten. Wie sieht das bei uns aus? Wir können auf dieselbe Referenz verweisen wie David. Wir haben diesen selben Gott. Und wie sieht unser Glaubensbekenntnis da aus? Stehen wir nur ohnmächtig da? Oder geben wir auch ein Zeugnis? Erwachen wir aus unserer Ohnmacht, wie David das tut? Ich würde uns das wünschen, dass uns das gelingt. Wenn wir hier im Vers 7 lesen, dass Gott das Böse auf Davids Feinde zurücklenken soll, also so zurückwerfen soll, würden wir heutzutage sagen, und dann geht es David nicht um einen Vergeltungsdrang, das kann man schnell falsch verstehen. Weil wenn wir die Psalmen von David weiterlesen, dann merken wir hier, auch da spiegelt sich seine Glaubensüberzeugung wieder. Er weiß, Gott wird als gerechter Richter auch hier eingreifen. Er weiß, ich bin von Gott autorisiert, ich weiß, ich habe Gott auf meiner Seite und Gott wird für mich eben Recht schaffen und wird das auch tun. Denn, und das lesen wir hier ja auch, auf seine Treue ist Verlass. Darauf kann ich bauen. Noch einmal, David ist in einer ganz ausweglosen Situation und trotzdem weiß er was, Gott steht noch zu mir. Er weiß, er ist mein Helfer und auf seine Treue ist Verlass. Haben wir das auch so im Kopf? Wenn wir vor einer ausweglosen Situation stehen oder haben wir nicht so mehr das Gefühl, wo ist Gott? Gott hat mich verlassen. Ich weiß nicht mehr, ich höre ihn gar nicht mehr. Er scheint mich gar nicht mehr zu beachten. Weißt du das auch, was David hier ausspricht? Ich meine, hast du das wirklich auch begriffen, verinnerlicht? Das ist wichtig. Denn Gott bleibt doch gerade mitten in den Schwierigkeiten, in denen du gerade steckst, auch dein Gott, dein persönlicher Gott, dein Vater, der zu dir steht. Und egal, wie ausweglos deine Situation noch scheint, er ist ein treuer, ein gütiger Gott und er weicht nicht von dir. Er begleitet dich Tag und Nacht. Und das führt David zu einer dritten Reaktion. Gottes Namen preise ich. Mit Vers 8 kehrt David noch einmal zu dem zurück, was er tun möchte, nachdem er dieses wunderbare Zeugnis gegeben hat. Er begründet auch sein Handeln. Er schreibt hier, opfern will ich dir aus freiem Antrieb. Deinen Namen will ich preisen, Herr, denn er ist gut. Denn aus aller Not hat er mich gerettet, sodass mein Auge auf meine Feinde herabsieht. Mit dieser Aussage richtet sich David ja nicht nur an Gott, sondern auch an die Menschen in seinem Umfeld. Er gibt hier schon das Zeugnis, als wenn Gott alles schon getan hätte. Er sagt, dass Gott hier schon Rettung gegeben hat, obwohl die Rettung noch gar nicht vollbracht ist. Aber er sagt, es ist so, weil ich weiß, Gott ist da. Das ist einfach gut zu sehen, oder? Und bei all dem ist es auch wichtig zu sehen, dass David hier eben sein Handeln nicht als eine Art Deal versteht. Das kann man ja schnell missverstehen, ne? Man kann ja denken, naja, ihm geht es bei seinem Gebet ja nur darum, dass er einen Deal mit Gott macht nach dem Motto, hilfst du mir, gebe ich dir auch Dank und Anbetung. Ja, wenn ich merke, dass alles funktioniert, kommt mein Lobpreis. Dann mache ich das. Nein, David handelt hier schon vorher. Er sagt schon vorher, ich lobe dich, bevor er gerettet wurde. Und das ist eine Sache, die ich bei mir sehr wenig finde in meinem Leben, was eigentlich auch wieder dumm und schade zugleich ist. Aber sein Gebet ist hier geprägt von der Gewissheit, dass Gott eben handeln wird, dass er eben wirklich eingreifen wird. Und seine Worte sind auch nicht nur der Hergebrachte, ja, Gott wird schon machen, der wird schon richten. Das sagen wir auch manchmal schnell, ne? Und dann klopfen wir dem, der in Not ist, noch auf die Schulter, wird schon werden. Und der in der Situation ist, sagt, danke fürs Gespräch. Das macht David hier nicht. Er weiß genau, dieser Gott, er greift ein. Ich setze mein Vertrauen auf ihn. Und so kann ich meinen Feinden gelassen entgegensehen, wie er das hier schreibt, ja? Und formuliert. So kann ich einfach schon jetzt wissen, mir wird nichts passieren, ohne überheblich zu werden, ohne abzuheben, sagen, ich bin ja der Unnahbare, Unberührbare, der ja unbesiegbar ist. Nein, das sagt er nicht. Aber er ist ganz zuversichtlich, dass sein Herr ihn durch alle Gefahren, durch alle Schwierigkeiten, durch alle Nöte hindurchlotsen wird. Er weiß, Gott wird es machen, er wird es tun, weil er ist für mich da. Bei all dem vergisst er den Lob und den Dank dann nicht. Gottes Namen preise ich. Das ist ein Grundtenor, den wir hier finden können. Und auch da müssen wir uns wieder fragen, wie beten wir nun wirklich in diesen schwierigen Situationen? Ich habe schon gesagt, bei mir ist oftmals nach der ersten Reaktion schon Schluss. Rette mich, Gott. Dass er mein Helfer ist, ja, ist doch klar, muss ich ihm nicht sagen vielleicht, ja. Und dass ich sage, das wirst du auf alle Fälle tun. Boah, diese Gewissheit, haben wir die tatsächlich? Findet man sich bei uns? Beten wir denn überhaupt? Machen wir das überhaupt? Oder kommen wir eben gar nicht erst auf die Idee? Ich denke, wir finden hier eine sehr klare Struktur tatsächlich. Wir finden erst die Bitte, wir finden dann die Zuversicht und finden dann den Lobpreis, den Dank. Ja? Bitte, Zuversicht, dem Herrn danken. Das ist etwas, was wir tun können. David kommt so vom Hilferuf zum Lobpreis und wir. Wie oft vergessen wir gerade diesen letzten Punkt, oder? Wenn es dann passiert ist, schön, auch geht er wieder gut. Und schon sind wir weg, oder? Preist du denn den Herrn wirklich für das, was er getan hat? Gibst du dem die Ehre gebührt? Ich denke, das wäre gut, wenn uns das gelingt. David erinnert uns an diesem Psalm hier sehr neu daran, wie Gott wirklich eingreifen kann, wie er helfen kann. Und das macht uns Mut oder darf uns Mut tatsächlich machen, dass Gott einfach eingreift, uns nicht alleine lässt, dass wenn wir nicht weiter wissen, wenn wir niedergeschlagen sind, wenn wir Leid, Kummer und Schmerzen und gebeugt unseren Weg gehen, dass er dann einfach da ist und nicht nur da ist, sondern wieder aufrichtet, uns an die Hand nimmt, uns trägt, wenn wir nicht mehr können. Und somit sind das sehr hilfreiche Worte für Menschen, die ohnmächtig vor einer Situation stehen und sich ihrer Hilflosigkeit dann bewusst werden und an den allmächtigen Gott wenden. Und somit sind es doch Worte für dich und mich, oder? Somit sind das nicht nur Worte für irgendjemanden, für deinen Nachbarn, für irgendeinen hier im Raum, sondern so können diese Worte für jeden von uns persönlich werden. Ich möchte auf die Zielgerade mit uns einigen. Ich habe schon zum Anfang gesagt, dass ich, während ich die Sachen zusammenfasse, nochmal den Fokus speziell auf den Gebetsinhalt von David in diesen einzelnen Punkten legen möchte. Vom Hilferuf zum Lobpreis. David zeigt ja ganz praktisch, wie das gelingen kann. Das ist nicht Theorie, die wir hier haben, sondern das ist wirklich etwas für unser Leben. Und das können wir uns in den einzelnen Teilen nochmal anschauen. Und deswegen habe ich immer eine Dreigliederung. Wir werden uns ganz kurz Davids Gebetsinhalt anschauen. Das ist gute Wiederholung. Dann eine Frage für uns zum Reflektieren mitnehmen. Und dann einfach sagen, was soll denn unser Gebetsinhalt sein? Und das können wir jetzt in den einzelnen Gliederungspunkten, die ich uns vorgestellt hatte, mal machen. Und wir fangen an, wir hatten gesagt, wie war die Situation von David zum Anfang, oder? Wie war die Ausgangssituation? Er war auf der Flucht, hatten wir gelesen, Vers 1 und 2. Was ist Davids Gebetsinhalt? Genau dieses Thema. David beschreibt klar die Situation, in der er sich befindet und legt sie offen dar. Er sagt das Gott ganz klar. Butter bei der Fische, sagen wir da im Norden, ne? Oh. Ja, also los geht's. Was bedeutet das für uns? An dem Punkt sollten wir uns die Frage stellen, was ist eigentlich passiert? Warum bin ich in dieser Situation vielleicht? Ja? Warum geht es mir so schlecht? Warum will der andere plötzlich was von mir? Warum habe ich solch einen Druck? Warum bin ich vielleicht so, dass ich gerade nicht mehr kann, nicht mehr laufen kann und schon am Kriechen bin. Und das, genau das sollte auch unser Gebetsinhalt sein. Wir bleiben manchmal bei diesem zweiten Punkt stehen und stellen, was ist eigentlich passiert? Und wir machen das nicht zu unserem Gebetsinhalt, das dürfen wir aber machen. Sage doch Gott einfach, was passiert ist und was dich bedrückt. Sage ihm das ganz konkret und nicht, ja Gott weiß es doch, dass es mir nicht gut geht. Der sieht doch das alles. Klar weiß er das. Aber David sagt es ihm auch deutlich. Und wir dürfen sie ihm auch deutlich sagen. Das ist passiert, Herr. Ich weiß nicht mehr weiter. Und dann können wir auch zu den Reaktionen kommen. David hat als erste Reaktion gesagt, rette mich Gott. Was bedeutet das? David zeigt an diesem Punkt sein Innerstes wirklich, ja? Er zeigt seine Einstellung, er zeigt seine Gefühle, seine Sehnsucht, sein Verlangen. Er sagt einfach heraus, nicht nur die Situation ist schlecht, ich weiß nicht, wie es geht, sondern er sagt ja auch, was er erwartet. Er sagt, rette mich, verschaffe mir Recht, sei du bei mir, ich will deine Treue erleben. Bam, bam, bam. Nicht viel Worte, das haben wir gesehen. Wir müssen nicht lange überlegen, wie kann ich das jetzt formulieren, dass es auch gut klingt für Gott. Gar nicht, müssen wir nicht, ja. An dem Punkt frag ich doch einfach, wie geht es mir und vor allem, wie und was empfinde ich? Ja, wie geht es mir wirklich? Das sagt Gott hier, das sagt David hier in seinem Gebet sehr deutlich heraus. Und für uns ist es wichtig, das vielleicht auch Gott zu sagen und das in Worte zu fassen. Sag doch Gott, wie es in dir, in deinem Herzen aussieht. Und sag ihm vor allem, dass du ihn brauchst. Wir sind oftmals wie, mir geht schlecht, Gott. Ja, und dann hören wir auf. Warum sagen wir nicht, Herr, ich brauche dich, ich brauche dich, du bist meine Retter. Herr, mir geht es an dem und den Punkten wirklich so schlecht. Greif du ein, du mit deinem Namen werde aktiv. Sagen wir das so? Das können wir machen, wenn wir uns das hier anschauen. Und dann können wir natürlich auch das zeigen, was David jetzt sagt, diese Zuversicht. Gott ist mein Helfer. David zeigt hier sein Verhältnis, seine Haltung, seine Einstellung zu Gott. Und spricht diese auch aus. Auch das für uns oftmals so selbstverständlich, oder? Ich muss doch nicht sagen, dass ich weiß, dass Gott mein Helfer, mein Retter ist, dass er eingreifen wird. Wieso soll ich denn das jetzt sagen? Also das ist komisch. Warum machen wir das denn nicht? Ja? David macht das klar und deutlich. Er bekennt in dieser Situation, ich weiß, du bist der, zu dem ich kommen muss. Ich weiß, du bist mein Helfer. Du allein. Du wirst eingreifen. An dem Punkt ein paar Fragen für uns. Da ist die erste wichtigste Frage, wie gehe ich denn mit dieser Situation um, in der ich gerade stecke? Und wen frage ich um Hilfe? Komme ich überhaupt zu Gott? Gehe ich überhaupt zu ihm? Oder frage ich 1000 andere Leute? Oder versuche ich selbst, das Problem zu lösen? Und da muss ich fragen, wie ist denn mein Verhältnis gerade in dieser konkreten Situation zu Gott? Ist das gut? Ist das schlecht? Komme ich mit dieser Einstellung, naja, jetzt Gott, mach mal was für mich, wird schon, also oder wenn es dich wirklich gibt, dann tu doch was. Das funktioniert auch mal, aber in den seltensten Fällen, denke ich. Ja. Gott wird schon gucken, mit welcher Einstellung wir zu ihm kommen. Und das ist ihm nicht egal. Und daher überprüfe das und frage dich das an. Und dann formuliere es doch wieder in einem Gebet. Vertraue auf Gott und nicht auf dich selbst. Und sprich es so aus, wie David. Gott ist mir ein Helfer. Er ist mein Helfer, der mich retten wird. Und dann bitte ihn um Hilfe und suche bei ihm allein Rat. Und nicht bei 1000 anderen Ratgebern, die meinen, alles besser zu wissen. Er ist der beste Ratgeber, der uns helfen wird. Und dann hatten wir die dritte und letzte Reaktion. Gottes Namen preise ich. Und da finden wir eben ein wunderbares Fazit von David, oder? Und eine wunderbare letzte Reaktion. Ich will den Herrn preisen. Und auch da dürfen wir uns eine kurze, knappe Frage stellen. Was zeigst du für Reaktion? Wie sieht dein Fazit aus? Wenn es noch nicht alles wieder gut ist, sondern du mittendrin steckst, da macht das David nochmals, ne? Da ist nicht alles vorbei, sondern mittendrin. Kannst du da diese Reaktion zeigen, die David zeigt? Ich denke, das ist wichtig, dass wir unsere Gebetsinhalte nicht nur mit unseren Problemen füllen, sondern eben auch mit Dank, mit Anbetung, mit Lobpreis. So wie das David hier macht. Ich denke, David hatte keine Angst, zu Gott zu kommen und seine Gefühle und seine Nöte zu offenbaren. Wir haben oft Angst. nicht mit unserem Problem zu Gott zu kommen, das geht schnell, aber unsere Gefühle, unser Innerstes wirklich umzukrempeln und ihm zu sagen, der uns eigentlich schon innerlich kennt, das sind wir manchmal vielleicht zu ängstlich, zu fein, zu unsicher. Aber David hat wirklich alles bei Gott abgeladen und so konnte er frei sein, trotz dieser lebensbedrohlichen Lage. Er war frei, somit nicht nur zu sagen, es wird schon wieder, sondern Gott auch zu loben. Dafür, dass er hilft, eingreift und eben sein Retter wird. Ich denke, nicht nur in schwierigen Situationen sollten wir uns an dieses Gebet von David erinnern, an diesem Psalm 55, und uns eben an den wenden, der unsere tiefsten Sehnsüchte, unser Verlangen und unseren Durst stillen kann. Das ist unser Vater im Himmel. Und das sollten wir nicht nur in Zeiten der starken Belastung und Not wissen, sondern auch gerade in guten Zeiten. David bleibt, und das ist eben der Big Point hier, nicht bei seinen Problemen stehen, sondern er weiß, wo er Hilfe findet. Er kennt die Eigenschaften Gottes und nennt sie auch immer wieder klar in seinem Psalm. Auch das machen wir vielleicht viel zu wenig. Und er bleibt auch hier nicht stehen, sondern findet die richtige Antwort, die wir auch finden dürfen am Ende unserer Gebete. Die Antwort, die wir hier im Vers 8 haben. Opfern will ich dir aus freiem Antrieb. Deinen Namen will ich preisen, Herr, denn er ist gut. Opfern will ich dir nicht, weil ich muss, weil man das ja so macht, weil das erwartet wird von dir, Gott, von allen anderen in der Gemeinde, von meinem Umfeld. Nein, opfern will ich dir aus freiem Antrieb, heißt es hier. Aus freiem Antrieb, weil mir das ein bewusstes Anliegen ist, ja, zu dir zu kommen. Und dann, deinen Namen will ich preisen, Herr, denn er ist gut. Ich wünsche uns, dass wir gerade in schweren Zeiten ins Gespräch mit unserem Herrn kommen und nicht verzweifeln, sondern dass wir so einfach ganz neue Zuversicht bekommen von ihm und dann ihn im Herzen loben können. Amen.